ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Bei uns im Studio begrüße ich ganz herzlich Professor Bernhard Paxen. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Sie sind einer der profiliertesten Kommunikationsforscher, haben gerade ein Buch über das Zuhören veröffentlicht. Sind Sie denn ein guter Zuhörer?
Ich würde sagen nicht, nein. Wie die meisten Menschen bin ich kein guter Zuhörer. Und man schreibt ja oft über die Themen, die einen irgendwie besonders umtreiben oder betreffen. Bin viel zu oft in meinem eigenen Film, höre in Wahrheit dann nur mich selbst. Und ich glaube, dass ich aktuell, ich versuche ja die laufende Medienrevolution, die Vernetzung der Welt zu analysieren, noch einmal die Zuhörverhältnisse drastisch, dramatisch verändern. War es früher schwer, öffentlich zu senden? Ist es heute schwer, im großen Rauschen noch Gehör zu finden? War früher Information knapp? Ist heute Aufmerksamkeit knapp? Also wir haben noch einmal eine völlige Veränderung der Zuhörbedingungen, die auch mein eigenes Zuhören eher noch mal ein bisschen verschlechtert.
Ja, das ist direkt rauszuhören, wie Sie sich als Forscher damit beschäftigen. Jetzt gerade bei uns in den Nachrichten lief die Nachricht, dass Bundestagspräsidentin Bärbel Baas die immer unversöhnlichere Stimmung bei uns beklagt. Hat das mit Zuhören zu tun?
Ja, unbedingt. Wir erleben ja einen Wahlkampf, der geprägt ist von so Polarisierungsspektakel, der taktischen Themenvermeidung, der vollendeten Dominanz des Migrationsthemas, einem mitunter unversöhnlichen Aufeinander-Eindreschen, auch insbesondere in den sozialen Netzwerken. Und all dies, diese Verfeindungslust, die Bereitschaft, sofort den anderen zu etikettieren, ihn pauschal in eine Ecke zu stellen, scheinbar genau zu wissen, wer er ist, diese Verfeindungslust ist ja eine Zuhörblockade ersten Ranges.
Sie gehen da den Mechanismen des Zuhörens auf dem Grund in Ihrem Buch. Was ich ganz eindrücklich finde, vielleicht wollen Sie das gerade mal teilen. Ganz zu Beginn, da haben Sie so ein Beispiel. Eigentlich kennt jeder von uns die Geschichte, sagt so viel über uns aus. Der Zirkusclown.
Das ist der Zirkusclown. Das ist eine Geschichte des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Und da ist der Zirkus und umgeben von staubtrockenen Feldern. Und im Zirkus entsteht ein Feuer. Und der Clown ist schon in voller Montur. Und die Zirkusleute sagen, renn du ins Dorf und hol Hilfe. Und der Clown mit seinen lustigen Latschen, grell geschminkt, rast also ins Dorf und tritt auf den Marktplatz und sagt, kommt alle zum Zirkuszelt, ein gigantisches Feuer, wenn es die Felder erreicht, werden wir alle brennen. Und die Menschen biegen sich vor Lachen und freuen sich und sagen, was für ein raffinierter Werbetrick, der Clown will uns hier rüberlocken, genial, oder? Und der Clown weint und zetert und schreit. Und dann kommt das Feuer. Und ich würde sagen, das ist die Schlüsselidee des Buches. Dieses Sofortbescheidwissen, wer ist der andere? Clown oder nicht Clown? Diese Urteile und Vorurteile, die verhindern das Zuhören. Und da rauszuspringen und manchmal auch dem Clown zu glauben und zu einem Zuhörer oder einer Zuhörerin der Zukunft zu werden. Darum geht es in meinem Buch.
Jeder Skandal beginnt mit fehlendem Zuhören im System. Das ist die These des Medienwissenschaftlers Professor Bernhard Paxen bei uns in SWR1 Leute. Da möchte ich gerne mal ein Beispiel rausnehmen, was Sie erwähnen in Ihrem Buch nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Denn im Krieg heißt es ja, die Wahrheit stirbt zuerst. Wie begründen Sie das denn jetzt mit dem fehlenden Zuhören im System?
Nun, es gab ja ganz vielfältige Warnungen der US-Geheimdienste, Hinweise darauf, dass dieser Angriffskrieg tatsächlich kommen würde. Und auch in der Ukraine hat man lange, bis hin zu Zelensky und anderen hochrangigen Politikerinnen und Politikern, noch eigentlich 2-3 Tage vor Kriegsbeginn gesagt, sie können alle ganz beruhigt schlafen. Also man wollte nicht hören, was es zu hören gab. Und das ist, sage ich gar nicht in der Attitüde des Vorwurfs, das wäre vollkommen lächerlich. Sondern sag es als jemand, der hier einem allgemeinmenschlichen Mechanismus auf der Spur ist. Wir sind bestätigungssüchtige Wesen. Wir wollen hören, was wir ohnehin glauben. Ich sage in diesem Buch, es gibt ein Ich-Ohr egozentrischer Aufmerksamkeit. Geleitet von der Frage, ist das, was der andere sagt, entspricht es meinen eigenen Auffassungen? Und wenn dem so ist, dann sagen wir, guter Mann, gute Frau. Und unsere eigenen Filter sind wahnsinnig dominant und wir hören in Wahrheit eigentlich nur uns selbst. Und es gibt dem gegenüber, und das ist das, was mich interessiert, ein Du-Ohr nicht egozentrischer Aufmerksamkeit, orientiert an einer ganz anderen Frage. In welcher Welt ist das, was der andere mir gerade sagt, wahr, plausibel, schön, richtig? Und hier wenden wir uns dem anderen wirklich zu. Also Zuhören ist für mich so ein Bild, so eine Metapher für Offenheit, für innere Gastfreundschaft, so hat es mal die Musikerin Christine Thürmer-Rohr genannt. Innere Gastfreundschaft, also das andere in seiner Andersartigkeit, vielleicht auch in seinem Schrecken, Kriegswarnung, wirklich an sich heranzulassen, darum geht es.
Wobei Sie dann ja sogar so weit gehen, bis in Familien hinein. Sie erwähnen einen ukrainischen Unternehmer, dessen Vater in Russland lebt. Wie läuft deren Kommunikation?
Mischa Kazurin, ein genialischer Unternehmer, der Elon Musk, der ukrainischen Essensindustrie, könnte man sagen, wundert sich 4 Tage nach Kriegsbeginn, warum ruft mein Vater mich nicht an, der in Russland lebt, in diesem Kloster, der tiefgläubig ist, jemand, der sinnloses Töten niemals gutheißen würde. Und er meldet sich 4 Tage nach Kriegsbeginn, selbst bei ihm, und erzählt ihm, Vater, willst du nicht wissen, wie es uns geht, jetzt da Krieg ist, da die Bomben zu fallen beginnen? Und der Vater sagt, Moment, Moment, bei euch ist doch kein Krieg und es fallen keine Bomben. Die Russen sind da und die helfen euch im Kampf gegen die Nazis und die bringen euch Essen und warme Kleider. Ich habe das alles im Fernsehen gesehen. Und Sie können sich vorstellen, dieser Versuch des Miteinandersprechens und das Gehör des Einanderzuhörens, der endet im Streit. Aber Mischa Kazurin gibt da nicht auf, sondern er entwirft so ein Dialogprojekt zu Kriegsbeginn. Sagt, 11 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben Verwandte in Russland. Und was wäre es, wenn es gelänge, sie doch noch zu berühren, gerade jetzt zu Kriegsbeginn, sie zu erreichen, ihnen von der Wahrheit und den Schrecken des Krieges zu erzählen. Und er scheitert. Aber er scheitert auf eine unglaublich, aus meiner Sicht, unglaublich berührende und lehrreiche Weise. Und insofern habe ich ihn die letzten Jahre eigentlich bis zum heutigen Tag, quasi bis vorgestern, begleitet.
Was heißt bis vorgestern? Was passierte dann?
Also ich habe ihm zuletzt geschrieben und als Trump die Wahl gewonnen hat, habe ich ihm geschrieben, habe gesagt, nun wünsche ich dir vor allem Glück. Dein Beispiel hat mir gezeigt, wie mutig man sein kann im Krieg. Dein Beispiel hat mir gezeigt, dass man auch im Krieg nochmal den dialogischen Tanz versuchen kann. Und das hat nicht geklappt. Aber irgendwie träume ich davon, dass ich dich eines Tages in einer friedlichen Ukraine besuche. Und du bist auf äußerst lehrreiche Weise vorgegangen und ich habe viel von dir gelernt. Danke.
Ja, wobei Sie dann auch die Medienstrategie von Zelensky erwähnen. Er habe durch geschickte, weitgehend populistische Medienstrategie die ukrainische Präsidentschaftswahl erreicht. Mhm. Also Sie versuchen dann auch beide Seiten zu beleuchten und natürlich dann auch das russische Verständnis für eine Propaganda von Putin, die vermutlich dann da besonders gut zugehört haben. Oder wie erschließen Sie sich dann das?
Ja, ich würde sagen, Zelensky, der hat durch eine hochpopulistische, im Grunde genommen weitgehend inhaltsleere Politik die Präsidentschaft erlangt, eigentlich gemerkt, dass er wie so eine Fernsehfigur dann seine Prominenz ummünzen kann in politische Macht. Aber er hat dann umgeschaltet. Also ich bin schon voller Bewunderung für diesen Moment des Kriegsbeginns. Da versucht er noch am Vorabend verzweifelt ohne Erfolg Putin zu erreichen, des Krieges. Er hält dann eine berührende, großartige Rede in russischer Sprache an die russischen Landsleute und sagt, hört ihr mich? Wir sind nicht eure Feinde, es ist absurd. Er hofft auf den Kriegsprotest und er wird zu einer Kommunikationsmacht im globalen Maßstab, spricht vor den Parlamenten der Welt und macht etwas sehr Interessantes. Er dockt immer an den Horizont des Gegenübers an. Also wenn Sie Gehör finden wollen, dann folgt er einem Prinzip, erst verstehen, wer der andere ist, dann verstanden werden.
Warum das Thema für Sie so ein wichtiges ist, das wird gleich im ersten Kapitel deutlich. Da geht es um Opfer sexuellen Missbrauchs und warum man so lange nicht auf sie gehört hat. Sie bringen da, ja, wie kann ich es formulieren, eine persönliche Betroffenheit mit? Ist das korrekt?
So würde ich es nicht sagen. Also ich selbst bin auf eine Waldorfschule gegangen und da gab es einen Lehrer, der sadistisch war und der viele meiner Klassenkameradinnen und Klassenkameraden terrorisiert hat. Also ein Junge, der seinen Vater gerade verloren hatte und der nicht aufhören konnte zu weinen, musste sich vor die Tür stellen, wurde rausgeworfen. Ein anderes Mädchen sollte so lange hinter der Klasse stehen, bis sie dann irgendwann zusammenbrach, sich eine Gehirnerschütterung zuzog. Andere wurden verspottet. Jemand, der irgendwie als dreckig und proletenhaft galt, sollte sich vor den Mitschülerinnen und Mitschülern die Hände waschen da in diesem Klassenraum. All dies, ich würde sagen, das war etwas, was viele Menschen und was ich auch erlebt habe, was man Beschämungsgewalt nennt, also Verspottung, Verhöhnung, Verächtlichmachung vor Publikum. Und das Interessante ist für mich, durch eine solche Erfahrung wird man unter Umständen, und das ist die Brücke zu einem Kapitel, einem wichtigen Kapitel meines Buches, wird man unter Umständen resonanzfähiger, selbst durchlässiger. Meine These lautet, wir hören, was wir fühlen. Und wir fühlen, was wir erlebt haben. Zumindest kann uns dies offener machen. So als ob eigene kleinere, in meinem Fall kleinere bis sehr kleine Verwundungen sowas sind wie Wahrnehmungsorgane. Und vor diesem Hintergrund habe ich den Skandal um die Odenwaldschule nacherzählt, mich fast 10 Jahre damit beschäftigt, noch einmal rekonstruiert. Gigantischer Missbrauch in einer Modellschule. Reformpädagogen, die quasi zu Heiligen verklärt werden und aber Missbrauchstäter sind, aber noch einmal rekonstruiert, wie kam es dazu, dass man so lange nicht zugehört hat, dass man so lange nicht registriert hat, was den vor allem Jungen in dieser Schule geschieht.
Da kommt dann Ihre These wieder rein, wann das Zuhören dann endlich passierte, als es eine Schulleiterin gab in der Odenwaldschule mit eigenen Erfahrungen. Mhm. Also das spricht dann für Ihre These. Ich muss selber Leid erfahren haben, um das Leid der anderen nachvollziehen zu können und mich dann auch dem Thema zu öffnen?
Zumindest macht das empathiefähiger. Natürlich, man kann auch auf andere Weise empathiefähiger werden. Also es wäre diese tiefen Geschichten sind nicht eine Art Wahrnehmungsgefängnis. Aber wir sehen hier, es gibt diese mutige Schulleiterin, die in einem entscheidenden Moment die Tür öffnet. Es gibt ganz wichtig die Betroffenen, Andreas Huckele, Max Mehrig und andere, die diesen Langstreckenlauf der Aufklärung absolvieren. Die sind absolut entscheidend in ihrem Mut. Es gibt aber auch ein neues Medienzeitalter. Also Menschen können sich über Social Media vernetzen. Großartig. Können einander Kraft geben. Können sich ihre Geschichte erzählen. Und es entsteht durch die vielen Missbrauchsskandale in der Gesellschaft so eine neue Zuhörbereitschaft. Sehen Sie, das Interessante an dem Fall um die Odenwaldschule. 1999 steht alles in der Zeitung, nämlich in der Frankfurter Rundschau. Niemand registriert es. 2010 veröffentlicht derselbe Reporter mehr oder weniger denselben Artikel in derselben Zeitung, der Frankfurter Rundschau, noch einmal. Innerhalb kürzester Zeit. Tagesschau, 2000 Artikel, alle großen Leitmedien springen
auf. Was passiert dazwischen?
Dazwischen wäre meine These, hat die Gesellschaft gelernt, Priester und auch die selbsterklärten Heiligen der Reformpädagogik, die haben eine wahnsinnige Skulptur um ihre eigene Position gemacht, sind unter Umständen fehlbar. Also die Gesellschaft lernt durch die hundertfachen, tausendfachen Missbrauchsberichte aus Irland, aus USA, aus Australien, lernt sie eine neue Wahrnehmungsmöglichkeit kennen. Und das ist im Kern eine gute Nachricht. Und dann gibt es so einen Kipppunkt der Wahrnehmung. Und auf einmal hört die Gesellschaft zu. Das ist ein sehr berührender Moment.
Ansätze und Methoden, die eine neue Offenheit, tieferes Verstehen und empathisches Zuhören ermöglichen. Das ist ja eine ganze Menge, was sich der Kommunikationswissenschaftler Professor Bernhard Parkson vorgenommen hat. Sie bieten aber auch Beispiele. Und ein Foto, was um die Welt ging und geht, mit das berühmteste Foto der Welt, ist ein gutes Beispiel dafür. Warum?
Nun, in der Tat, in den 60er Jahren, ein Hippie, Stuart Brand heißt der, sitzt auf einem Hausdach in San Francisco und nimmt gelangweilt, eingehüllt in eine dicke Decke, es ist kalt und neblig, nimmt er LSD. Und er hat dann so das Gefühl, am Ende des Horizonts kann er sehen, die Erde ist eine Kugel. Und sein Gedanke ist, sein Einfall ist, was wären, wenn Menschen, 1966, wenn die ganze Erde sehen könnten, diese wunderschöne, blau-weiß marmorierte Murmel, die irgendwie alleine in der Stille des dunklen Universums umhergleitet. Und er klettert runter vom Hausdach und startet am nächsten Tag als Hippie, der er ist, eine Kampagne, schreibt an die NASA, schreibt an viele bedeutende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, druckt kleine Buttons, warum haben wir noch kein Bild der ganzen Erde gesehen? Und auf einmal ist es dann da, dieses Bild des blauen Planeten. Und wir können sagen, es ist ein Bild, das unsere Wahrnehmung geöffnet hat, das unser Weltgefühl, unser Raumgefühl verändert hat. Die Begrenztheit, die Schönheit, die Zerbrechlichkeit der Erde ist nochmal deutlich geworden.
Wobei ich nachhaken muss, also den LSD-Trip zum guten Zuhören empfehlen Sie jetzt nicht explizit,
nein,
oder?
Nein, wir sind ja im Öffentlich-Rechtlichen. Nein, den empfehle ich überhaupt nicht. Ich will damit nur eines sagen. Der gehört zur Wahrheit dieser Geschichte und das ist das, was ich in diesem Buch mache. Ich grabe mich in diese Geschichten hinein. Ich will raus aus dieser Kuschel- und Ratgeber- und Psycho-Ecke, wo man 7 Regeln für perfekte Zuhörer gibt. Ich will etwas erreichen, was ich schmerzhafte Konkretion nenne. Sehen Sie, viele unserer Gesellschaftsanalysen leben von einem Verallgemeinerungsrausch. Viele unserer Kommunikationsprobleme kommen dadurch zustande, dass wir den anderen sofort etikettieren. Weißer alter Mann, hysterische Feministin, woke Tugendterroristin, Klimaraff und, frustrierter Ostdeutscher. Und hier genau zu sein, insofern gehört der LSD-Trip zur Wahrheit dieser Geschichte und die muss ich aufschreiben.
Was vielleicht auch zur Wahrheit der Geschichte dazu zählt, und Sie gehen ja dann auch zurück in die Antike und alle kennen diesen Satz, naja, der Überbringer der schlechten Nachricht, der wurde früher geköpft. Also die Wahrheit, sprich, will niemand hören. Das hat sich bis heute nicht verändert.
Nee, das hat sich nicht geändert, aber darin liegt auch eine interessante Kommunikationsstrategie. Sehen Sie, die Botschaft ist dann so unangenehm, dass wir haben über Missbrauch gesprochen oder wir könnten über die Klimakrise reden oder wir könnten über den Krieg reden, dass Menschen reflexartig sie wegdrücken. Eines meiner Ergebnisse ist, wir müssen nicht nur über den Inhalt der Botschaft nachdenken, sondern vor allem und zuerst, wer ist der Überbringer der Botschaft? Also die Idee des vertrauenswürdigen Botschafters ist eine ganz entscheidende Idee. Ist es der eigene Sohn, der dem Vater in der Ukraine, der dem Vater in Russland erzählt, was der Krieg mit ihm macht? Ist es jemand, der selbst womöglich skeptisch war gegenüber dem Impfen und der verstanden hat, dass Impfungen doch sinnvoll sein können? Ist es jemand, der zunächst den menschengemachten Klimawandel für eine Fake-Geschichte hielt und der sich geändert hat und der verstanden hat? Diese Botschafter sind so entscheidend. Also nicht, was wird gesagt zuerst, sondern wer sagt es, um wirklich Gehör zu finden.
Drehen Sie Ihre Beispiele gerade nicht schön, weil wir haben ja das Beispiel gehabt mit dem Ukrainer, der seinen Vater in Russland eben nicht mehr erreicht hat, trotz dass es der eigene Sohn war.
Er hat ihn erreicht, aber sehen Sie, es ist sehr gut möglich, dass dieser Vater gezwungen wurde, den Kontakt abzubrechen. Das ist unklar. Und sie kommen gegen die Realität des Krieges. Es gibt Realitäten, gegen die sie nicht ankommen. Krieg, Butscha, die Bombardierung einer Geburtsklinik in Mariupol, all diese Bilder. Krieg hat eine so vergiftende Wirkung, dringt in jede Ritze der Existenz ein, erzeugt einen solchen Hass, dass da natürlich das Miteinander reden, einander zuhören, das gehört auch zur Wahrheit, nicht mehr möglich ist. Also ich würde sagen, für mich selbst, der total behütet in einem rotzgrünen Viertel in Freiburg-Wiehre aufgewachsen ist, ich selbst habe die Realität des Krieges erst durch diesen ukrainischen Freund verstanden und in seinem jahrelangen Ringen um das gehört werden, einander zuhören und miteinander reden, das dann nicht funktioniert hat. Aber es ist klar, warum es nicht funktioniert. Am Ende ist die Gewalt und sind die Bilder der Gewalt dann mächtiger.
Ein Wahlkampf, der von Demokratiefeinden weltweit mit Fake News und Propaganda beeinflusst wird. Da kommen Fake News sowohl aus Russland als auch aus den USA. Lügen im Wahlkampf, die sind ja nicht neu. Hat sich denn aus Ihrer Sicht als Medienwissenschaftler der Umgang damit verändert?
Ja, der hat sich verändert. Wir haben die dritte große Kommunikationsrevolution der Menschheitsgeschichte. Erfindung der Schrift, dann Erfindung des Buchdrucks, jetzt die Vernetzung der Welt. Und wir haben ein merkwürdiges Paradox. Auf der einen Seite Öffnung des Kommunikationsraumes. Viele können sich zuschalten, die vorher keine Stimme hatten. Wunderbar. Und auf der anderen Seite eine totale Vermachtung des Kommunikationsraumes. Und da komme ich zu der Veränderung. Sehen Sie, ein Elon Musk kann sich mal eben für 44 Milliarden Twitter X als Plattform kaufen. Kann seine Desinformationspostings an 200 Millionen Follower ausspielen. Kann seine Ingenieure zwingen, seine Postings bevorzugt in die Timeline der Plattformgemeinschaft hineinzudrücken. Das sind völlig neue Machtverhältnisse. Also wir nähern uns einem digitalen Feudalismus, der bloß antiautoritär daherkommt. Musk redet ja von morgens bis abends über einen angeblichen Bürgerjournalismus und über freie Rede. Aber freie Rede heißt ganz wesentlich seine Rede.
Welche Rolle spielt die Angst dabei? Denn es gibt ja auch Strategien, die sagen, also man müsse in Europa gezielt Angst erzeugen. So heißt es zum Beispiel in einem internen Papier des Auslandsgeheimdienstes SWR aus Russland. Also ist Angst ein Mittel, das Zuhören verhindert? Die Frage ergibt sich daraus.
Ja, unbedingt. Angst verhindert das Zuhören. Verwirrung, auch das ist ja eine der Propagandastrategien nachweislich. Also man muss gar nicht im Sinne dieser anderen Art von Propaganda dafür werben, dass der andere die Überzeugung übernimmt. Es reicht, wenn die Debatte entgleist und am Ende des Tages alle aufeinander einbrüllen. Das ist eine Strategie, die nachweislich gewählt wird, auch von russischer Seite. All dies errichtet im Verbund mit dieser digitalen Infrastruktur eine Zuhörblockade ersten Ranges. Und vielleicht letzter Satz, letzte Bemerkung. Wir erleben auch etwas, was ich in diesem Buch die Programmierung der Unterbrechung nenne. Also Push-Nachrichten, wieder eine kleine Belohnung, ein plötzlicher Hinweis, ach, da ist etwas Neues. Das erzeugt so eine Art mentalen Juckreiz. Und wenn wir wirklich zuhören wollen, wenn wir in der Tiefe verstehen wollen, brauchen wir die unterbrechungsfreie Zuwendung zum anderen.
Tja, aber der mentale Juckreiz, der ist ja relativ groß. Also es wurde zum Beispiel zum Ende der ersten Trump-Ära gezählt. Faktenchecker hatten 30.000 falsche und irreführende Aussagen des Präsidenten ausgemacht. Und das war wohl Strategie. Also sein ehemaliger Berater Steve Bannon hatte immer gesagt, flood the zone with shit. Also flute die politische Öffentlichkeit mit Schwachsinn. Ist das bewusst, um uns vielleicht auch in so einer permanenten Aufmerksamkeit zu halten? Also die Pause, die Sie sagen, die so wichtig ist, die kommt gar nicht mehr.
Ja, und diese Strategie, Nonsens, Quatsch, Bullshit in die öffentlichen Kanäle hineinzuspülen, die weckt dann irgendwann die Sehnsucht nach dem starken Mann, der mit großer Durchsetzungswut jetzt endlich wieder für Klarheit und in gewissem Sinne auch für Ruhe sorgt. Und Sie haben recht, ja, 30.000 Lügen des einstigen amerikanischen Präsidenten. Und man hatte hier einen sehr strengen Begriff der Lüge. Also wenn die Fact-Checker der Washington Post Trump haben sagen hören, ich bin ein mental stabiles Genie, dann wurde das noch nicht zu den Unwahrheiten gezählt. Das finde ich ganz lustig.
Macht es einfacher, Lösungen zu finden? Also wie kommen wir zum Zuhören, gerade in einer so chaotischen Welt?
Aus meiner Sicht gilt es vor allem, diese eigenen Wahrnehmungsneigungen des Menschen, die Orientierung am Punktuellen, am Drama des Augenblicks, an der Erregungsstichflamme des Moments erst einmal zu verstehen und dann einen Raum zu schaffen, einen Raum unterbrechungsfreier Zuwendung. Je direkter, desto besser. Je weniger öffentlich, paradox genug, wir reden jetzt öffentlich, desto besser. Die Unterbrechung auszuschalten, nicht sofort Bescheid wissen, die eigenen Vorurteile erstmal in den Hintergrund treten zu lassen. Und obwohl ich den anderen vielleicht scheinbar ad hoc einsortiere, erstmal abzuwarten, also das Zögern zu lernen. Das klingt jetzt alles wahnsinnig idealistisch. Ich komme ja aus Tübingen, da darf man sowas. Aber im Kern geht es darum, und so ist auch mein Buch gemeint, eigentlich als eine kleine Schule der Wahrnehmung. Bitte keine Fertigrezepte. Bitte keine Schnell-Schnell-Lösung, sondern Berührbarkeit trainieren durch diese kleine Wahrnehmungsschule. Ich glaube, das ist das Einzige, was bleibt. Zumindest ist das am Ende des Tages meine Schlussfolgerung nach fast 10 Jahren, denen ich einzelnen Menschen zugehört habe, um ihre Geschichte aufzuschreiben.
Wie erreicht man diejenigen, die man nicht mehr erreicht? Wichtige Frage, die Professor Bernhard Börksen stellt. Und Sie erwähnen die Pauschalurteile. Wichtiges Beispiel. Haben Sie mal ein Beispiel für uns?
Ja klar, also ich hatte, glaube ich, das schon erwähnt, weißer alter Mann, hysterische Feministin, woke Tugendterroristin, frustrierter Ostdeutscher. Es gibt ja ganz viel Vokabular, das den anderen sofort etikettiert, ihn festfriert. Und das ist ein, wenn man das selbst erlebt, sehr schmerzhafter Moment. Professorinnen und Professoren erleben das nicht so oft. Deutschland ist ein titelgläubiges Land. Man wird dann bevorzugt reingerufen im Wartezimmer des Arztes oder so. Also es gibt wie so ein Schutzschild. Aber Menschen, die weniger privilegiert sind, erleben es sehr oft, dass abgeurteilt werden. Und das ist schmerzhaft, weil man möchte als Mensch, das ist eine Ursehnsucht, nicht so sehr wie insgesamt gesehen werden, gehört werden.
Spielt da das Thema Moral eine Rolle?
Ja, absolut. Wir haben auch bedingt durch die Fehlanreize der sozialen Netzwerke etwas, was ich kommentierenden Sofortismus nenne, also so eine Fortmoralisierung, eine Sofortaburteilung. Und ich würde sagen, da muss man raus. Das Urteil ist wichtig. Die Frage ist, wann es erfolgt. Das ist für mich das entscheidende Kriterium. Hat man sich mit jemand wirklich beschäftigt? Kennt man seine Reden, den Kontext, die Zusammenhänge, die Vorgeschichte? Und dann darf man durchaus, muss auch verurteilen. Wir müssen auch manchmal Quatsch, Hetze, einfach Hetze und Hass, einfach Hass nennen. Aber die Frage der Geschwindigkeit ist so entscheidend.
Dann gibt's ja diesen Punkt, jeder möchte erstmal im Recht sein. Das ist wieder menschliche Natur, ja. Oder woran liegt das?
Ja, das ist urmenschliche Natur. Natürlich, wir wollen diesen Zweifel eher wegretuschieren. wir lieben es nicht besonders, die Ruhebank der festen Wahrheit, der festen Gewissheit zu verlassen. Und wir sind gewissheitsbedürftige Wesen. Übrigens nebenbei ganz interessante Forschung, gerade in Momenten der Gefahr. Also wenn man das Gefühl hat, Gerüchte, ein Anschlag, wir wissen nicht genau, was passiert, dann teilen Menschen unter Umständen auch Desinformation, Quatsch, Fake News aus dem dringenden Bedürfnis, andere zu warnen. Das ist ein Mechanismus, den wir immer erleben. Also das ist die große Stunde der Falschmeldung. Wenn wir verunsichert sind, dann versuchen wir, diese Unsicherheit irgendwie zu bewältigen und schicken irgendwas rum, was wir, wenn wir nachgedacht hätten, niemals für wahr halten könnten.
Höre ich daraus, um zuhören zu können, brauchen wir ein ganz anderes Tempo als das Tempo, das wir gerade leben.
Ja, absolut. Das Tempo rausnehmen. Wir sind hineingestürzt in eine Welt, die von Fehlanreizen regiert wird. Sehen Sie, die sozialen Netzwerke verdienen Geld damit, dass sie das Kommunikationsklima systematisch überhitzen in Richtung des Superlativs, des Extrems, der superkuriosen Knalleffekte. Und das all dies tut in dem Zusammenspiel mit der allgemeinen Bestätigungssehnsucht des Menschen dem Zuhören nicht gut, dieser Kunst, sich der Welt zu öffnen.
Weil Sie die sozialen Netzwerke jetzt mehrfach erwähnt haben, also die Faktenchecks auf X, Instagram und Facebook, die wurden abgeschafft. Dient das der Meinungsvielfalt, wie behauptet?
Ich halte nichts von dieser völlig entgrenzten Idee der Meinungsvielfalt. Meinungsfreiheit ist ein ganz hohes Gut. Aber Meinungsfreiheit heißt in meinem Verständnis nicht, alles sagen zu dürfen, Hass und Hetze verbreiten zu dürfen. Also wir brauchen eine Balance zwischen dem hohen Gut der Meinungsfreiheit und einem ausreichend behutsamen, ausreichend respektvollen Sprechen. Das heißt nicht, dass die ganze Gesellschaft sich in einen riesenhaften Stuhlkreis verwandeln sollte, in dem alle permanent wertschätzende Ich-Botschaften formulieren. Nein, um Gottes Willen. Streit ist nötig. Der harte Streit ist nötig. Aber es braucht Respekt. Also hit the ball and not the player. Die Position des anderen kritisieren, aber nicht den ganzen Menschen abwerten. Das ist die, Sie sehen, leise, utopisch gestimmte Idee, die ich in diesem Buch über das Zuhören entfalte.
So viele Fragen kommen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, die aufmerksam zuhören. Aus Niederalb fragt Katrin zum Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, das ist eine Frage, die viele Menschen betrifft, weil sie sagt, wenn jetzt so viele Menschen im Ich-höre-dich-nicht-Modus sind, wird dann der ganze Staat kippen. Wir befinden uns doch genau an dem Punkt wie 1933, da hat auch niemand mehr zugehört. Und wir sind mit schrecklicher Propaganda von Menschen, die andere gut manipulieren konnten, durch ihre Sprache in einen furchtbaren Krieg gekommen. Wie kann man die Menschen jetzt noch dazu bringen, wirklich hin und zuzuhören? Entscheidende Frage.
Ich muss allerdings sagen, ich teile den totalen Pessimismus, der aus dieser Frage, und das sage ich mit allem Respekt, spricht nicht. Ich glaube, wir leben in drei Kommunikationswelten. Ja, es gibt Hass, Hetze, entsetzliche Propaganda und das ist eine Zuhörblockade ersten Ranges. Es gibt manchmal auch eine etwas betulich wirkende Welt der Hypersensibilität. Safe Spaces, Triggerwarnungen, sprachliche Verrenkungen, die aus meiner Sicht auch das Kommunikationsklima zumindest nicht unbedingt notwendigerweise verbessern. Auch wenn ich die Idee, dass man viele mit sichtbar macht, dass man vielen Gehör verschafft, sehr berührend und wichtig finde. Und es gibt aber auch, letzter Punkt, eine medial kaum stattfindende Kommunikationswelt des authentischen Respekts. So wie heute im Radio, in Redaktionen, in Unternehmen, in Universitäten, in Schulen, am Familientisch gesprochen wird, das ist tatsächlich oft neu und authentisch respektvoll. Und ich glaube, in diesen drei Welten leben wir. Insofern teile ich die Prämisse nicht ganz.
Mein Job als Journalistin ist es ja, die andere Position einzunehmen. Also bitte, Bleibe ich mal bei der Dystopie. Und da gibt es ja auch Beispiele von erfahrenen Politikern. Klaus von Donani sagte, die Politik Veränderung reagiert nur über die Katastrophe. Spricht das nicht genau für das andere Beispiel?
Ich würde sagen, das ist in dieser Form Quatsch. Wie will ein Herr Donani bei allem Respekt die Zukunft kennen? Zukunft ist die große Unbekannte.
Vielleicht kennt er die Vergangenheit.
Er kennt die Vergangenheit, aber er kann nicht aus der Vergangenheit, würde ich sagen, wäre ein Fehlschluss auf die Zukunft schließen. Sehen Sie, ich bin aus prinzipiellen Gründen Aufklärungsoptimist bis zum absolut endgültigen Beweis des Gegenteils. Denn was wäre die Alternative? Bevormundung, Zurückdrängung des Mündigkeitsdenkens? Nein, ich sage Ihnen eines, Pessimismus ist Zeitverschwendung. Und wenn es wirklich schief geht, dann hat der Optimist, bis es soweit ist, immerhin das bessere Leben gehabt.
Gegenbeispiel. Ist Pessimismus nicht Realismus? Nehmen wir ein Beispiel. Passiert ein Unfall, ein Kind stirbt und erst danach wird der wichtige Kreisverkehr in der Stadt geschaffen. Aber erst muss es die Katastrophe, sprich den Unfall, geben.
Ja, manchmal muss es die Katastrophe geben. Aber in Ihrem Denken ist etwas angelegt, was mich irgendwie befremdet, wenn ich das so sagen darf. Also es hieße ja dann, auf die Katastrophe zu hoffen.
Muss nicht sein.
Die Menschen, die ich getroffen habe, sind Ermutiger. Sie haben im Angesicht all ihrer Schwierigkeiten weitergemacht. Sie haben Lücken der Freiheit entdeckt. Und da will ich eigentlich hin. Also weg von diesem rauschhaften, es ist alles schrecklich, es ist alles schwarz, es ist alles dunkel. Ja, wer sich ekeln will, findet jede Menge Gelegenheit. Aber hin zu einer behutsameren Weltbetrachtung. Sehen Sie, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir jetzt lang genug sprechen, wir würden am nächsten Gartenzaun ein Beispiel für menschliche Güte, für Mitgefühl, für Freundschaft, für Berührbarkeit und für wirkliches Zuhören entdecken. Wir müssten nur genau genug hinschauen.
Professor Bernhard Pörksen bei uns in SWR1. Leute, Sie haben sich so viel mit Kommunikation beschäftigt. Es ist natürlich eine spannende Frage, ob sich Ihre Kommunikation im Laufe der Beschäftigung mit der Kommunikation verändert hat.
Ich hoffe zumindest ein bisschen. Also ich bin tief dankbar, dass ich mit jemand wie Friedemann Schulz von Thun, inzwischen ein guter Freund, früher ein Kollege, 2 Bücher schreiben konnte. Das, würde ich sagen, hat mich selbst verändert, sensibilisiert. Also ich kam vorher gewissermaßen als Gesellschaftsanalytiker daher, als Zeitdiagnostiker, der über die große Gereiztheit und das Desinformationsspektakel der Gegenwart geschrieben hat. Und er hat mich auf die Kommunikationspsychologie gestoßen und gesagt, ja, es gibt so eine Ebene darunter, die alles hält. Und das ist das Miteinander reden und einander zuhören. Und ich habe durch ihn verstanden, zuhören und miteinander reden, das sind die völlig elementarsten Dinge. Ohne das einander zuhören ist alles nichts. Keine Versöhnung, kein Gespräch, keine Debatte, kein respektvoller Streit.
Wenn Sie jetzt noch einen Schritt zurückgehen, überhaupt die Begeisterung für das Thema, wie kam die denn auf?
Für das Zuhören selbst, ich würde sagen, die beglückendsten, die schönsten, die berauschendsten Erfahrungen eines Menschen sind Erfahrungen des Gehörtwerdens, des wirklich Verstandenwerdens, des einander Zuhörens. Das klingt jetzt super kitschig. Aber im Kern, wir haben ganz viel über die Schwierigkeiten, die Zuhörblockaden, das Nicht-Gelingen geredet. Und das ist zentral, wenn man raus will aus dieser Psycho- und Kuschelecke und aus dem reinen Idealismus. Aber es gibt so eine eigene Magie des Zuhörens und der nachzuspüren in einer Welt, die sich im Pessimismus verliert, im apokalyptischen Denken verliert, das scheint mir selbst ermutigend. Also ich würde sagen, das ist so ein Versuch der Selbstermutigung in etwas düstereren Zeiten.
Vielleicht können Sie das Mutmachen ja auch noch weitergeben für uns alle. Bei Ihnen, wenn Sie sprechen, haben wir den Eindruck, ja, Sie machen sich erstmal Gedanken, bevor was rauskommt. Ich erwische mich selber. Ich rede manchmal schneller, als ich denke. Was wäre Ihr Tipp?
Langsamer, oder sozusagen mit dem Sprechen zu warten. Und trotzdem würde ich sagen, keine Tipps von einem Professor annehmen. Hören Sie mir nicht zu. Machen Sie Ihr eigenes Ding. Lesen Sie dieses Buch, wenn es Ihnen gefällt. Und ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Aber nehmen Sie es als eine Landkarte, um Ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und Ihren eigenen Weg zu gehen. Vergessen Sie die guten Ratschläge von Professoren.
Da haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo Sie mal was vergessen haben. Sie sind ja zur Uni gegangen. Und haben Sie mal einen Ratschlag gekriegt, was zu vergessen, eben den Dingen nicht zu folgen? Warum geben Sie ausgerechnet diesen Tipp weiter? Ist ja interessant.
Weil ich nicht an die Ratgeberliteratur glaube, sondern weil ich daran glaube, dass Menschen mündig sind, in der Lage, ihren eigenen Weg zu gehen. Und dass man, sehen Sie, dieses Bücherschreiben ist wie Flaschenpostpublizistik. Man wirft eine Flaschenpost ins Meer und irgendwann greift sie irgendjemand auf und liest etwas und nimmt etwas mit, wird vielleicht idealerweise ein Stück resonanzfähiger, empfänglicher. Das ist auch schon alles. Mehr können wir nicht verlangen. Alles andere wäre Kontrolle, Bevormundung. Doof.
Dann nochmal das Fazit. Es geht also wirklich nur in kleinen Schritten, auch das Zuhören.
Es geht in kleinen Schritten. Es ist mühsam und anstrengend und ungeheuer schön.
Vielen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute. Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Professor Bernhard Pörksen.
Ich danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.